Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute geht es um den allseits beliebten digitalen Euro. Ich spreche mit Anwalt Arthur Stadler von Stadler Vöckel, Rechtsanwälte hier in Wien. Wer will eigentlich den digitalen Euro? Ist es eine Machtdemonstration der EZB, der EU gegenüber den Banken, den Nationalstaaten? Wo stehen wir? Wie lange dauert das? Und welche Fragen sind noch offen? Welche Fragen müssen noch behandelt werden? Wo steht Europa überhaupt im internationalen Innovationswettlauf, Klammer auf, ich glaube nicht sehr gut, Klammer zu, aber all das besprechen wir in dieser extrem spannenden Folge zum super relevanten Thema digitaler Euro, das jetzt immer heißer wird. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich sage ganz herzlich willkommen, Arthur Stadler von Stadler Vöckel, Rechtsanwälte bei Was Bitcoin bringt. Servus.
Hallo, grüß dich.
Du bist der Partner von Oliver Vöckel. Wir haben dich zum ersten Mal zu Gast, ne?
Richtig, ja. Und danke für die Einladung und danke für die Organisation.
Danke.
Gratulation ans Publikum. Super, dass ihr dabei seid. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir reden heute über den digitalen Euro, ein sehr unerfreuliches Thema. Für die meisten, für manche vielleicht nicht. Wir haben gerade in der Vorbereitung gesprochen, dass du nachgeschaut hast im Archiv. Das letzte Mal haben wir geredet 2019 oder habt ihr geredet 2019? Wie hat sich das seitdem entwickelt?
Ja, spannend. Also super. Erst einmal danke für die Einladung zu dem sehr aktuellen Thema. Ja. Also es ist insofern ein aktuelles Thema, aber wie du sagst, eigentlich kein neues Thema. Ja. Also 2020 oder eigentlich schon 2019 hatten schon die Zentralbanker, die Notenbanker dieser Welt, die ersten Projekte in den Laden. Wie es denn mit einer CBDC, also Central Bank Digital Currency, weitergehen soll? Das ist ja für die Zentralbanken ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man, ich sage immer, damit ein sehr machtpolitisches Instrument ausnutzen kann. Es ist etwas anderes. Ich schwenke etwas ab von deiner Frage, ja, aber es ist etwas anderes, als was wir derzeit kennen. Ja, wir kennen ein zwar Zentralbankensystem, das aber natürlich auf einem Banken, auf einem privatrechtlichen Bankensystem aufbaut, ja, oder das sozusagen das Geldsystem hier weitergibt mit diesem Giralgeld. Wenn wir von Giralgeld sprechen, dann ist es immer ein Geld, das sozusagen über die privatrechtlich aufgestellten Banken funktioniert. Und wenn wir jetzt von einem Zentralbankengeld sprechen, dann ist es ein zentralistisches System, das das ganze System mit den Banken natürlich umdreht. Also das einmal vom Prinzip oder vom Verständnis her.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt gleich zu Beginn. Wir reden auch aus Bitcoiner Sicht immer ganz gerne davon, dass das Bitcoin dezentral ist und das jetzige Geldsystem ist zentral. Aber die Wahrheit ist, Bitcoin ist distributed, verteilt. Das heißt, jeder ist mit jedem vernetzt und das jetzige Geldsystem ist eigentlich schon dezentral. Wir haben halt mit den Banken gewisse große Nodes quasi und in der Mitte die Zentralbank und mit dem digitalen Euro würden wir noch stärker zum richtigen Zentralen rücken.
Absolut, absolut. Und wir sehen auch international natürlich unterschiedlichste Modelle. Den E-Yuan oder viele andere Modelle schauen sich natürlich viele Zentralbanker dieses Thema an oder viele Regierungen oder viele supranationale Einheiten, wie es auch die EU ist. Ja. Und da, wie du richtig sagst, das ist natürlich ein ganz anderes System. Ja. Also erstens kann, ich glaube, das müssen wir vorwegstellen, ein solches Zentralbankensystem meines Erachtens nie in Konkurrenz stehen mit Bitcoin. Das ist einmal wichtig zu betonen. Ja. Bitcoin ist aus dieser Perspektive distributed und insofern sehr, sehr simpel aufgestellt. Man muss ihn zwar schon vertiefen, aber man versteht es und man sieht das System. Es ist aus Vertrauen und auf Distribution ausgelegt. Dahingehend oder da im Vergleich oder im Gegensatz dazu ist dieses Zentralbankensystem auf eine zentralistische Einheit gemünzt. Ja. Genau, und ich muss auch sagen, wie gesagt, vorweg, eingangs haben wir gesagt, das ist ein sehr aktuelles Thema, ja, weil wir in den letzten Monaten sehr viel Bewegung hier gesehen haben. Es gibt einen neuen Regelungsrahmen, zugegeben ein Vorschlag der EU-Kommission, der natürlich noch im Gesetzgebungs- und Gesetzwertungsprozess ist. Also es ist ein Vorschlag der EU-Kommission, wir brauchen dann noch das Parlament dazu und den Rat. Sprich, also die Mitgliedstaaten haben noch einiges mitzureden, was beim Regulierungsrahmen beim Regelungsrahmen für den neuen digitalen Euro zu tun ist, was da möglicherweise noch an Änderungen auf uns zukommen könnte. Aber wie gesagt, es ist zwar ein aktuelles Thema, aber nicht so neues Thema. Meines Erachtens war der Ausgangspunkt oder der letzte der Funken dort zu sehen 2019, 2020, als Libra, Facebook, auch Visa mit eigenen Projekten aufgekommen sind, aller Stablecoins bzw. eigene Währung zu schaffen. Ja. Und erst da wurden meines Erachtens die Nationalbanken, die staatlichen Institutionen nervös, weil sie gesagt haben, das könnten wir ja eigentlich auch machen mit unserer Währung. Wir machen es nur nicht. Wir hängen ja unsere Banken dazu. Ja. Das heißt, also back to the roots, zum Urprinzip, ja, wir könnten ein sehr zentralistisches Währungssystem aufbauen. Wir tun es aber nicht, weil wir natürlich in Österreich, in Europa, weltweit immer noch dieses Bankensystem privatrechtlich dazuhängen. Ja, also das sozusagen auch als Vorwissen oder als Startpunkt für unsere Diskussion heute.
Gut, jetzt hast du aber schon sehr gut eigentlich herausgearbeitet, warum eigentlich das Bankensystem von der ganzen Idee nicht sonderlich begeistert ist. In Österreich haben die Banken über die Wirtschaftskammer, also über ihren Verband, bereits eine Studie in Auftrag gegeben, dass der digitale Euro irgendwie doof ist, und haben den Bofinger, den Ökonomen aus Deutschland, eingeflogen, und der hat dann hier Interviews gegeben und gesagt, digitaler Euro ist doof. Also die haben bereits einen Pflock eingeschlagen und gesagt, eigentlich wollen wir das nicht.
Ja, also kann man, ist legitim, dass Sie das sagen, absolut legitim. Was wir heute bereits haben, ist, dass Cash, also Bargeld, ist ja bereits Zentralbankgeld. Also so wie wir es heute haben, haben wir eigentlich ein gemischtes System. Wenn wir zum Bankomat gehen und dort Bargeld abheben, haben wir dann in den Händen, haben wir Bargeld und Zentralbankgeld. Ja. Als andere, das Giralgeld dahinter ist eben ein Bankensystem. Meines Erachtens müssen die Banken und Zahlungsdienstleister nicht wahnsinnig Bedenken haben hier, weil es lediglich ein erster Versuch ist. Also regulatorisch sehen wir erste Vorschläge der EU-Kommission. Wir sehen die EZB, die sehr schaumgebremst eigentlich, was hier in die Wege bringt oder in die Wege leitet. Wir haben eine Untersuchungsphase gehabt, die war von 2021 bis 2023, Herbst 2023. Jetzt ab 1. November startet die nächste zweijährige Phase mit der Vorbereitungsphase, nennen sie es, die dann wiederum münden kann in eine weitere Vorbereitungsphase. Also wir haben jetzt eine neu ausgerufene Vorbereitungsphase für die mögliche Einführung eines digitalen Euros.
Aber wichtig ist, dass die EZB, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht eine Vorbereitungsphase, sondern schon eine Umsetzungsphase wollte, und die haben sich nicht selbst schaumgebremst, die wurden schaumgebremst, oder?
Ja und nein. Also die EZB hat selbst diese Projekte ins Leben gerufen, natürlich auf Basis der entsprechenden Ermächtigungen. Ja, aber sie testen derzeit aus. Sie haben eine Untersuchungsphase gestartet. Jetzt nennen sie es Vorbereitungsphase.
Ich möchte irgendwann mal, es ist mein Traumjob, ja, in der EZB zuständig zu sein für die Erfindung von Begriffen und Abkürzungen. Ja, das ist die Taxonomie in der EZB. Das würde ich gerne machen. Ja, das ist einer der kreativsten Berufe überhaupt. Aber entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Okay.
Und also die Möglichkeit wird ausgelotet, einen digitalen Euro zu schaffen. Ja? Und die Möglichkeit in dieser Phase, so zumindest die Papers und die Press Releases der EZB, dass hier sozusagen erstmal hingearbeitet wird zum Regelungsrahmen. Den Vorschlag haben wir gesehen, der kam im Juni 2023.
Von der EU-Kommission.
Von der EU-Kommission, normaler Gesetzwerdungsprozess, der in der Pipeline ist sozusagen. Und auf der Basis, wenn das ein geschlossenes Gesetz ist, eine Verordnung zur Einführung des digitalen Euros, dann kann auf dieser Basis der Rat der EZB entscheiden, ja, wir wollen diesen digitalen Euro machen.
Gut, dass sie machen
das ist
wollen.
Realistischerweise ist das erst 2027 oder 2028.
Wunderbar, können wir noch viel drüber reden. Aber ja, dass sie ihn machen wollen, ist ja evident. Also das sieht man zumindest bei Christine Lagarde ganz stark. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als das losgegangen ist, 1920, hat sie dann gesagt, na, wir machen also den digitalen Euro bis 2024, weil da ist nämlich das Ende ihrer Amtszeit. Ja, und Panetta, der auch zuständig ist für den digitalen Euro, hat gleich gesagt, na, das wird sich nicht ausgehen. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, also intern ist schon einmal die Streiterei ist schon mal am Laufen, das ist mal das eine. Aber was mich jetzt wirklich interessiert bei dir als Anwalt, als Jurist, wie funktioniert das jetzt auf Gesetzgebungsebene? Wir haben die Nationalstaaten, wir haben die EU-Kommission, wir haben die EZB. Mhm. Die EZB treibt das Projekt voran, die EU-Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt. Mhm. Was mich interessiert ist, wann wird das Ganze eigentlich dann von den Staaten irgendwo beurteilt, beeinflusst? Und das Zweite, was mich auch interessiert, ist dieser Eingriff, der da vorgenommen wird, nicht so groß, dass man möglicherweise sich auch die ganzen EU-Verträge irgendwann einmal anschauen muss, ob die EZB überhaupt berechtigt ist, derartige Schritte zu unternehmen?
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014 und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code, was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt.
Gute Frage, ja, aber ich würde es als ganz normalen, simplen Gesetzgebungs- und Gesetzwerdungsprozess sehen. Wir haben seit Juni 2023 den Verordnungsentwurf der EU-Kommission am Tisch liegen. Das ist wie jede Datenschutzgrundverordnung, wird auch zuerst von der EU-Kommission vorgelegt. Der Entwurf kommt, dann haben wir den normalen Trilog, den normalen Gesetzgebungs- und Gesetzwerdungsprozess. Und da haben ohnehin, auf deine Frage hin, da haben ohnehin die Mitgliedstaaten sehr große Macht, auch faktisch sehr große Macht, hier noch Dinge zu beeinflussen.
Und das heißt,
und dann auf deren Basis, wenn das beschlossen ist, dann haben wir eine Ermächtigung für die EZB, auf dieser Basis nochmal zu einem Beschluss zu kommen. Der Rat der EZB kommt zusammen und beschließt dann, jetzt wird es ausgerollt. Und das, wo wir jetzt stehen, ist lediglich eine Vorbereitungsphase für die Möglichkeit. Und sie prüfen und untersuchen natürlich in der jetzigen Phase, wie soll die Infrastruktur aussehen, da gibt es ja auch die Konsultationsphasen, wo die Bevölkerung gefragt wurde, naja, wie steht sie zum digitalen Euro, was sind die größten Bedenken? Und da ist Nona Net herausgekommen, Datenschutz ist unser größtes Bedenken, die Anonymität ist ja dann weg. Ja, nein, natürlich ist sie weg. Zum Großteil ist sie weg. Ist der digitale Euro auch sicher? Korrumpiert das ganze System nicht? Das ist weniger das Thema, aber eben großes Thema war Datenschutz, zweitgrößtes Thema Sicherheit.
Aber die EZB behauptet, die Privatsphäre wird gewahrt. Behaupten sie jetzt?
Also zugegeben, der Entwurf der EU-Kommission beinhaltet sehr, sehr viele Bestimmungen zum Schutz des Datenschutzes oder zum Schutz der personenbezogenen Daten. Ja. Ganz aus der Luft gegriffen ist es nicht. Ja, die jeweiligen Institutionen müssen natürlich, und da beneide ich die EU-Kommission und die Institutionen auch nicht, sie müssen natürlich viele, viele Interessen wahren. Wenn der digitale Euro ausgerollt wird, dann wäre ja der Ruf sehr schnell nach, naja, wo sind denn dann da die Institutionen, wenn es um Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung geht. Also da müssen sehr wohl die Institutionen überprüfen können. Das ist an sich, diese Interessenswahrung ist gewahrt erstens, aber auch, ich muss sagen, der Entwurf ist ein meines Erachtens recht guter Entwurf, wenn man die Datenschutzbestimmungen sich anschaut. Da sind sehr viele essentielle und wesentliche Schutzmechanismen drinnen, um Datenschutz höchstmöglich, größtmöglich zu gewähren.
Ja, aber das Problem
ist, wir haben schon eine Einteilung in unterschiedliche Datenkategorien. Wir haben Entitäten, die das stufenweise sozusagen nur im bestmöglich da umsetzen müssen und genau definiert sind. Und da haben wir auch in letzter Zeit, also erst kürzlich im Oktober kam die gemeinsame Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten und des Datenschutzausschusses heraus, die gemeinsam gesagt haben, grundsätzlich ist der Entwurf sehr schön gemacht, was die Datenschutzbestimmung betrifft. Aber wir sehen da und dort noch Nachholbedarf, sei es bei Haltelimits, sei es bei Verfügungsrahmen, wo es natürlich immer wieder zu Themen kommt.
Naja gut, aber eines der großen Probleme ist natürlich beim digitalen Euro, das auch irgendwie der Bevölkerung zu verkaufen. Weil die Bevölkerung sagt, naja, Moment, wozu brauche ich das überhaupt? Mein Geld, das ich im Alltag benutze, was wie du richtig sagst, das Chiralgeld ist in den meisten Fällen, ist schon digital oder das Bargeld. Beim Bargeld versteht jeder, das ist anonym. Das versteht jeder. Hat auch, Klammer auf, eine nicht unbedeutende Bedeutung in der klassischen, jetzt nicht, sage ich jetzt mal, wie soll ich sagen, im Graubereich des Marktes. Also es gibt ja eine gewisse Strukturen, die nicht möglich wären ohne Bargeld. Okay.
Ja, und wir haben, wie wir alle wissen, einen sehr emotionalen Faktor mit Bargeld. Ja. Also gerade die ältere Bevölkerungsschicht, die will das Geld noch angreifen können. Man hat anderen emotionalen Wert dazu, wenn man sich ein Gut kauft und das sozusagen im Bargeld bezahlt, denkt man nochmal emotional mehr drüber nach, als wenn man das mit Chiralgeld bezahlt.
In Schweden, wo die Bargeldbenutzung bereits weitgehend abgeschafft wurde, hat das zu einer kompletten Explosion der privaten Verschuldung geführt. Mhm. Weil natürlich die Menschen, und wo kommt Klarna her? Die Firma mit Buy Now Pay Later kommt aus Schweden. Warum? Weil die Menschen natürlich, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn du dich vom Bargeld trennst, ist das, wie du richtig sagst, im Hirn eine andere Sache. So, das heißt, es gibt sehr wohl wirtschaftliche Interessen, auch das Bargeld zu verdrängen, weil das wiederum den Konsum irgendwo andreht. Ja? Aber abgesehen davon, die Leute verstehen Bargeld. Das ist klar. So, Gold verstehen wir auch. Und Bitcoin verstehen immer mehr Leute. Ja? Aber beim digitalen Euro, und das ist der Punkt, können noch so viele Dinge im Gesetz drin stehen, man kann es halt ändern. Darum geht's. Am Ende des Tages, wo ist die Sicherheit, dass meine Privatsphäre gewährleistet ist im Nachhinein? Die gibt es einfach nicht.
Ja, nein. Also man kann es halt ändern. Das ist in einer europäischen Wertegemeinschaft schon was anderes. Ja? Wir haben jetzt sehr, sehr lange gebraucht, zugegeben von 2019 bis jetzt, 2023, dass wir sozusagen über einen Regulierungsrahmen, über ein Gesetzespaket sprechen, das sozusagen in Gesetzesrahmen gießt. Ja. Man kann es halt ändern, wir sind gelernte Österreicher, gelernte Europäer und wissen, natürlich könnten wir die und die Hebel umlegen und dann wird es was anderes draus. Derzeit sehe ich das aber nicht so. Aber meine Einschätzung zu einigen Punkten, die du jetzt gesagt hast, einerseits, was soll eigentlich der digitale Euro bringen? Ja, für die allgemeine Bevölkerung, meines Erachtens, wird es nicht sehr viel Unterschied bringen. Ja. Das, was propagiert wurde, ja, ihr könnt jetzt ein Bargeld auch in Zeiten der Digitalisierung auch digital verwenden, das ist meines Erachtens, so wie es jetzt ausgeformt ist, ein Kinderspiel. Ja, diese Wallet mit einem Verfügungsrahmen von 3.000 bis 4.000 Euro, das ist Kindergarten.
Nee, ja. Darüber müssen wir auch noch reden, weil das ist ja auch komplett
das
absurd.
Das ist ein Thema. Aber meines Erachtens ist der digitale Euro, man verkauft es zu der Bevölkerung als einen Fortschritt und als ein Digitalisierungsmoment, aber nein, das ist eigentlich ein wirtschaftspolitischer Machtfaktor, das ist ein Instrument eben dieser wirtschaftspolitischen Macht. Man will gegenüber den großen Einheiten, also geopolitischen Einheiten sagen, China, Russland, USA, wir als Europäer haben eine digitale Währung und wir als Europäer haben damit auch in Zeiten der Digitalisierung einen digitalen Euro. Das soll einen Machtanspruch darstellen und das soll auch zeigen, hey, wir haben eine Einheit, Souveränität und wir stehen hinter unserer Währung. Ja, das ist meines Erachtens machtgetrieben, aber natürlich auch so getrieben, dass wir sehen, sämtliche Zahlungsanbieter oder die Hälfte der Zahlungsdienstleister kommen aus dem US-Bereich. Und da wollte eben die EU-Kommission etwas nachschärfen oder nachhelfen, dass wir sozusagen unsere Zahlungsthemen auch europäisch regeln können.
Aber
also da haben wir ihren sozusagen einen geopolitischen Anspruch zu sagen, hey, wir sind hier souverän mit unserer eigenen Währung und das auch im digitalen Bereich.
Okay, also ich fange mal von hinten an, okay? Das mit Mastercard und Visa. Ja, das ist das, was die Leute noch irgendwo verstehen und was sozusagen dann ein bisschen die anti-amerikanischen Ressentiments bedient, ja. Da gibt es doch 100 andere Möglichkeiten. Man könnte ja denen sagen, sie sind verpflichtet, das Ganze als europäische Subfirma aufzustellen, über die man mit europäischen Regeln kontrollieren kann. Das könnte man zum Beispiel, das hatten wir sogar in der Vergangenheit. Mhm. Ist nicht die Vorstellung, dass man mit einer Behörde, mit Mastercard und Visa in Konkurrenz treten kann, vollkommen absurd? A, ja? Und B, wenn ich auf diese Central Digital Currency Konferenzen gehe und mir ansehe, wer dann die Konzepte vorlegt für die Technologie dahinter, dann sind das wieder Mastercard und Visa. Also ist eigentlich komplette Augenauswischerei, dieses Argument.
Also das eine Argument ist, was auch Lagarde sehr oft bringt, wir sind hier unabhängig, es ist der Euroraum, der auch souverän hier auftritt. Und das zweite ist, wir fördern sozusagen Innovation durch diesen digitalen Euro. Das, gebe ich dir recht, ist aus meiner Sicht eine Augenauswischerei. Ja, Förderung von Innovation, also wir sehen kein einziges Projekt, das sozusagen an einen digitalen Euro anknüpfen würde, derzeit. Ja? Also vielleicht ist es in 2, 3, 4 Jahren ersichtlich, dass es derartige Modelle oder Anknüpfungs- oder Anwendungsfälle gibt. Derzeit sehen wir das nicht.
Aber wenn man wirklich Innovation fördern wollen würde, könnte man doch den Rechtsrahmen für Stablecoins vereinfachen oder den Rechtsrahmen für Bitcoin oder Krypto vereinfachen. Und ja, Mika macht da einige Dinge in diese Richtung, aber gleichzeitig wird immer noch blockiert, aufgehalten, während Amerika viel lockerer mit der Thematik umgeht.
Ja, absolut. Ja. Ich kann es nicht ändern. Wir haben diesen Regelungsrahmen jetzt. Das ist sozusagen ein Vorschlag der EU-Kommission, in diese Richtung geht. Und zugegeben, weil wir vorher die Banken hatten, die EU-Kommission hat sehr viele Zugeständnisse auch in Richtung Banken gemacht. Also man hätte ja auch ein Zentralbankensystem aufbauen können, wo man gar nicht mehr an die Banken anstreift. Ja, dass sozusagen alles zentralistisch über Brüssel, über den digitalen Euro nur mehr eine, oder Frankfurt, nur mehr über die Zentralbank läuft. Nein, man ist schon sehr auf die Banken zugegangen, hat gesagt, okay, Wasserfallsystem etc. Also die Anknüpfung eines digitalen Euro muss immer noch über ein Bankkonto laufen. Ja. Daneben gibt es auch in dem Vorschlag der EU-Kommission schon noch ein paar Aspekte drinnen, die eigentlich recht schön zu lesen sind. Wir erinnern uns da an die Bitcoin-Zeiten, Bank the Unbanked. Ja. Also ein bisschen dieses System hilft ihnen, die kein Bankkonto haben, mit dieser Wallet. Also meines Erachtens ist mit diesem kleinen Verfügungsrahmen von der Wallet nicht wirklich geholfen, aber zumindest sagt der Verordnungsentwurf, ja, die Mitgliedstaaten müssen sich was überlegen für die Bevölkerungsschicht, die zum Beispiel kein Bankkonto haben. Die können dann über eine Post oder eine staatliche Institution sozusagen den Anknüpfungspunkt bekommen und haben dann die Wallet.
Ja, oder man könnte einfach Bargeld nutzen.
Ja,
also ich meine,
das geht schon auch. Ja, ich kann sogar, wenn das dann wirklich so ausgerollt wird, über die App auch in Bargeld auszahlen.
Okay, aber diese Obergrenze, das ist ja auch ganz zwischen den Banken und der EZB diese Obergrenze, nicht? Also die Idee ist, wenn ich einen digitalen Eurokonto habe, wozu brauche ich dann eigentlich noch ein Bankkonto für all diejenigen, die im Plus sind? Deswegen gibt es eine Obergrenze, die sagt, wenn ich ab 3.000 Euro musst du quasi, wird automatisch abgeführt in dein normales Bankkonto.
Das ist das Wasserfallsystem, genau.
Okay, steht diese Obergrenze so in diesem Kommissionsvorschlag?
Also das ist sicherlich noch ein Thema der Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten. Ja. Aber was wir auch sehen oder mit berücksichtigen müssen, einige Länder wie Deutschland, Österreich, haben ja diese Ausfallsicherheiten. Ja. Also bis zu 100.000, dass man sozusagen
die Einlagensicherung,
Einlagensicherung, dass wir sozusagen, wenn die Bank insolvent wird, dass die Bankkonten oder die Beträge bis zu 100.000 sicher sind. Ja. Wenn es diese Obergrenzen für den digitalen Euro nicht gäbe, hätten wir ein Thema des Bankruns. Ja? Mhm. Weil das würde sozusagen das Bankensystem zerstören. Das ist schon auch ein sozusagen, da ist schon mit bedacht, dass das private Bankensystem daneben noch existieren soll.
Ja? Ja, aber da frage ich dich doch, wenn eine Bank in Schieflage gerät, wenn das passiert und die Menschen flüchten bis zu den 3000 Euro in ihren digitalen Euro, dann wird doch der Druck auf die EZB so hoch sein. Die müssen nur auf den Knopf drücken und das Limit ist aufgehoben. Die Menschen können mit ihrem ganzen Geld in den digitalen Euro flüchten und ich kann die Bank abwickeln und am Schluss ist die Bank abgewickelt, wird nicht durch Steuergeld gerettet und die EZB steht da wieder Superheld, weil sie die Leute, die Einlagen gerettet hat. Und ich habe eine Bank weniger und das System ist ein Stück zentralisierter. Ich glaube, dass das genau das Problem ist, das die Banken sehen und ich glaube, dass das, weil das, also mein Vertrauen darin, dass die EZB sich an die Regeln hält, die sie sich selbst gegeben hat, ist bei null. Nach den letzten Jahren, wo jede Regel gebrochen wurde, die es jemals gab, bis hin zum Inflationsziel, bei absolut null.
Ja, also diese Hypothese sehe ich, aber ich glaube nicht, dass das wahr wird. Ja, also ich sehe dieses Drama vor uns, ja, mhm. dass das passieren könnte. Aber meines Erachtens ist das so abgesichert mit Verordnungsentwürfen und internen Regeln, dass das derzeit nicht real werden kann. Aber wir wissen nicht, was die nächsten 5-10 Jahre bringen. Und wir hatten Bankenkrisen, wir hatten Griechenlandkrise, genau. Wir hatten viele andere Dinge, wo dann althergebrachte Systeme über den Haufen geworfen wurden. Das gebe ich dir recht, ja. Und das ist, wie soll ich sagen, aber die immanente Gefahr, dass wir einfach die Dinge einfach, auch unsere Systeme einfach umstellen. Ja. Und derzeit, wie gesagt, durch diesen Regelungsrahmen, durch all diese Institutionen, Facetten durch, wir haben sehr viele Absicherungsmechanismen drinnen. Da muss ich sagen, hat sich, glaube ich, die EU-Kommission nicht leicht gemacht, so einen Verordnungsentwurf auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, aus datenschutzrechtlichen Erwägungen hat sie wirklich große Mühen auf sich genommen und hat wirklich schöne Bestimmungen eingeführt, das zu mehr Datenschutz, das zu mehr Vertrauen finden soll. Und ich denke auch, dass es in Richtung Bankensystem sehr viele Zugeständnisse gemacht hat, um das auch gut abzusichern.
Also ja. Wenn ich mich zuerst doch kurz bin der Obergrenze. Steht die jetzt so in dem EU-Kommissionsvorschlag, diese Obergrenze? Gibt es eine Zahl?
Ja. Meines Erachtens zwischen 3.000 und 4.000 Euro.
Genau, und da ist die Frage, wird die Inflation angepasst?
Kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht.
Die Antwort ist natürlich nein, so wie bei der Millionärssteuer. Das wird nie inflationsangepasst. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist mit den Bargeldobergrenzen. Du darfst bis 10.000 Euro oder was auch immer in manchen Ländern, in Österreich, Deutschland gibt es noch keine Obergrenzen, aber in anderen Ländern gibt es die. Und die werden auch nie inflationsangepasst. Das heißt, je stärker das Geld entwertet wird, desto weiter wird die Grenze nach unten gesetzt und die Leute merken es gar nicht. Mhm. Ja? Mhm. Wegen Datenschutz. In China ist es so. In China gibt es beim digitalen Yuan einen gewissen Datenschutz, der konditionell ist. Das heißt, wenn eine Behörde oder ein Gericht sagt, jetzt wird er aufgehoben, dann wird er aufgehoben. Das heißt, de facto ist er non-existent, solange irgendjemand sagt, das ist so. Da haben wir doch das, wenn das in Europa auch so wäre, hätten wir doch das Problem, dass das dann nationale Gerichte entscheiden würden. Die sagen, naja, da gibt es jetzt quasi einen Kontodurchsuchungsbefehl, das dürfen wir in deinen digitalen Euro hineinschauen. Ja? Und da haben wir dann das Problem, dass die Gefahr besteht, dass nationale Regierungen das missbrauchen. Oder kann man sich dagegen absichern, dass ein böser Actor irgendwo sagt, er geht jetzt gegen seine politischen Gegner vor, indem er ihnen mehr oder weniger den digitalen Euro abdreht.
In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOIN BRINGT gibt's gleich 5% Rabatt.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Naja, das hätten wir im jetzigen System ja auch, dass man sozusagen politisch getriebene Untersuchungen hier initiiert. Ja. Aber das müssen wir ein bisschen trennen. Ja. Ich muss immer die Möglichkeit haben, wenn es Betrug gibt oder strafrechtliche Vorwürfe oder Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, dass ich sozusagen hier hineinschauen kann. Ja. Also das muss es immer geben und gibt es ja jetzt auch. Und im jetzigen System ist es sehr wohl auch möglich. Und im künftigen mit dem Digitalen auch. Also das würde ich ein bisschen trennen und das würde ich jetzt nicht so dramatisch sehen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, bewegen wir uns wirklich auch in einem europäischen Wertesystem, auch wenn wir uns mit China, gerade wenn wir uns mit China vergleichen. Ja. Wir haben hier kein chinesisches System, wir haben hier Datenschutzideen, die sozusagen Einfluss finden. Wir haben hier grundrechtliche Absicherungen. Und wie gesagt, da hat sich, ich muss jetzt nicht die EU-Kommission verteidigen, aber ich glaube, sie hat es sich nicht leicht gemacht, so einen Entwurf und einen Vorschlag zu machen. Ja. Aber das ist sozusagen, ich kritisiere jetzt nicht die EU-Kommission, aber ich kritisiere den digitalen Euro insofern, als ich denke, wir haben immer wieder gehört, das soll ja die Innovation fördern. Meines Erachtens ist das eine Spielerei. Ja, für die Innovationsförderung, nämlich für die privatrechtliche Innovationsförderung, sehe ich derzeit keine Anwendungsfälle. Und da gebe ich den Banken, du hast vorhin erwähnt, über die Wirtschaftskammer haben Banken und Finanzdienstleister und Versicherungen hier eine Stellungnahme gebackt mit Professoren, Stellungnahmen etc. Eingebracht und gesagt haben, naja, es gibt ja nicht mal einen Anwendungsfall für den digitalen Euro. Da gebe ich den Banken recht. Ja, es gibt ihn derzeit nicht. Natürlich will die EU-Kommission und die EZB hier ein bisschen technologieneutral agieren und sagen, na, vielleicht gibt es den in der Zukunft. Aber meines Erachtens wird es den nicht so schnell geben. Es ist eher, natürlich ist der digitale Euro auch ein Anreiz für die Abwicklung unter Privaten oder für den Onlinehandel. Aber ich sehe dort vielleicht einen Anwendungsfall, wenn es um staatliche Transaktionen geht.
Ja. Kannst du sagen, was du meinst?
Naja, wenn der Staat an sich Steuern einheben möchte und also das ist jetzt nur Zukunftsprognose, muss nicht wahr werden, ja, aber als Idee, ja, dass sozusagen Abwicklungen, wo Staaten untereinander Geldverschiebungen machen oder wo Staaten Steuern von ihren Bürgern verlangen, dass der Staat oder das Finanzamt selber nicht mehr ein Bankkonto benötigt, sondern die Bürger sozusagen auf das Zentralbankkonto sozusagen des Staates einzahlen. Ja.
Das würde auch einen gewissen Nachteil wieder für die Banken eigentlich bedeuten, weil sie quasi von den Staaten keine Gebühren bekommen würden für ihre. Das wäre dann, also solange wir selber einzahlen, ist das ja eine Sache, aber die Gefahr ist ja eher, dass der Staat einfach abbucht. Dass du einfach aufwachst morgens und sagst, ah, der Staat hat die Steuer abgebucht und du kannst dich dann hinten anstellen, wenn du glaubst, der hat zu viel abgebucht. Oder dass, und das ist natürlich schon eine Gefahr, die viele Leute sehen, dass da politische Ideen umgesetzt werden. Beispielsweise, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber keine Ahnung, ich möchte klimaschädliche Ausgaben tätigen, darfst du nicht, plack, gestoppt. Ja? Mhm. Und einerseits glaubt man, das kann nie passieren. Andererseits macht die EZB auf der Anleihenseite genau das. Sie kauft jetzt nur noch grüne Anleihen von Unternehmen. Klammer auf, sie sollte eigentlich gar keine Anleihen von Unternehmen kaufen. So auch wieder so eine Regel, die sie einfach ignoriert hat. Klammer zu.
Ja, aber das alles basierend auf einem Beschluss des Rates der EZB. Ja,
ja schon, das aber die können ja beschließen, was sie wollen.
Naja, aber der Rat ist auch noch, wir wissen auch, wie der bespaßt und bespielt ist. Ja. Also das ist natürlich nicht eine Person, die hier alleine entscheidet. Das sind schon eigentlich alle Mitgliedstaaten, die Teil des Eurosystems sind.
Ja. Weißt du, wie der Rat der EZB Beschluss fasst? Ich habe das mal, da gab es mal eine Story drüber, unterm Draghi. Weißt du, wie das passiert? Der Draghi kommt rein, ich nehme, wird oder da gar nicht anders sein. Der Dreige kommt rein, sagt, ich würde das gern machen. Dann macht er so einen Schnupperer in den Raum und sagt, wenn ich keinen Widerstand spüre, setze ich das um. Damit nie, es kommt nie zu Abstimmungen, damit nicht nachher in den Zeitungen stehen kann, Deutschland ist dagegen, Frankreich war dafür, machen sie nie offizielle Abstimmungen, sondern das Ganze wird informell im Vorfeld geklärt und dann nur noch per Energie im Raum umgesetzt. Alles nicht, wie soll ich sagen, nicht gerade sehr seriös. Das macht mir schon große Sorgen. Hm, ja? Und, okay. Und das wird unter der Lagarde nicht besser sein. Die macht überhaupt keinen, nicht den Eindruck, als würde sie stark, also sehr genau wissen, was sie da tut, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, der digitale Euro wird ja dann nicht mehr unter ihr umgesetzt, sondern möglicherweise unter dem Nachfolger. Ja,
aber der wie Nachfolgerin. Gesagt, also da haben wir einige Hürden und auch Garantien, die wir dann nehmen müssen. Ja. Da will ich jetzt gar niemanden in Schutz nehmen, aber ich sehe, was hier an Mühe aufgebracht wird, ja. Der Vorschlag der EU-Kommission. Dann hat sich jetzt die Europäische Datenschutzbeauftragte plus Europäische Datenschutzausschuss damit befasst, wie das denn wäre, weil gerade Datenschutz eines der größten Bedenken ja. war, auch in der Bevölkerung, und hat dem grundsätzlich sehr positive Bewertungen gegeben. Ja, muss auch nicht. Ja. Der Datenschutzausschuss, Europäischer Datenschutzausschuss ist grundsätzlich sehr, sehr streng mit Datenschutz, ja. Und gibt dann auch noch ein paar Hints und ein paar Empfehlungen, was sozusagen noch ausgemerzt werden könnte. Also aus der Perspektive gibt es sehr viel und meines Erachtens wird das sicherlich nicht so überhaupt entschieden werden, dass der digitale Euro kommt.
Ja. Ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, dass er nicht kommt.
Natürlich.
Also ich meine,
wir sind in einer Vorbereitungsphase. Wir kamen von der Untersuchungsphase, egal wie man das jetzt benennt, sind jeweils immer 2 Jahre. Wer weiß, was nach diesen 2 Jahren ist, das kann wieder 2 Jahre sein, dann wieder 2 Jahre. Aber es ist ein Austesten. Und wir absolut, ich gebe dir recht, also es kann auch sein, dass der digitale Euro wieder in der Schublade landet. Kann passieren.
Die Frage ist natürlich auch, ich meine, was wissen wir über den Erfolg von digitalen Zentralbankwährungen bisher? Also der EU-Yuan ist jetzt kein durchschlagender Erfolg, soweit man das beurteilen kann. Es gibt in Nigeria, glaube ich, ein Projekt, das schon wieder eingestampft wurde. Und jetzt haben folgende Nationalbanken haben das Projekt bereits beendet. Die schweizerische, die dänische und die japanische. Und das sind jetzt keine, wie soll ich sagen, das sind jetzt eher die seriöseren. Ne? Also kann sein, dass das Ding einfach nicht funktioniert?
Kann sein, ja. Ja. Also ich glaube, also wie gesagt, meine Kritik ist, die Innovation fördert es nicht besonders. Ja. Weil wir sehen, dass es ist nicht mal eine Konkurrenz zum Bitcoin. Ja. Keine Frage. Ja. Bitcoin ist so verständlich, man muss sie zwar rein vertiefen, aber es ist so klar und es ist schön dezentral. Ja. Das ist ein System. Das zweite System ist das bestehende Bankensystem, das ja grundsätzlich funktioniert. Und dann noch dieses i-Tüpfel zu machen mit einer Wallet, die eine extreme Limitierung mit der Verfügbarkeit hat, es ist eine Spielerei. Ja. Einzig und allein glaube ich, dass es eine Machtdemonstration ist. Ein machtpolitisches Instrument, das hier von Lagarde und Co. geführt wird, um zu zeigen, ja, wir haben den Euro im Griff, wir zeigen, dass wir auch noch präsent sind, wir sind jetzt nicht die, die sich sozusagen verschrecken von der Digitalisierung und sagen, okay, wir geben den EU-Yuan ein Gegengewicht mit dem E-Euro. Ja. Und wenn die in die Schublade wandern, dann würde das Projekt auch möglich. Also meine mögliche Prophezeiung, dass es dann auch in die Schublade wandert.
Das ist natürlich auch so eine Sache. Also ich war jetzt sehr kritisch, jetzt bin ich mal pro Euro. Ja? Der Euro ist historisch betrachtet das einzige Projekt, das bisher im dominanten Dollarsystem eine theoretische Alternative bieten könnte. Ja, als eine Art Weltreserve, Weltleitwährung. Jetzt mal von Gold und Bitcoin jetzt mal abgesehen. Ja, okay. Dass das überhaupt funktioniert hat, ist ein Wunder. Es hat nur in letzter Zeit immer schlechter funktioniert. Und die Sperrung der russischen Währungsreserven, da kann man jetzt politisch und moralisch dazu stehen, wie man will. Aus Perspektive eines unabhängigen Europas mit einer unabhängigen Währung, dass die vom Dollar, also die eine Alternative zum Dollar bietet, war es eine absolute Katastrophe. Weil wir, was sehen wir jetzt auch in der Nutzung des Euro international, ist komplett abgestürzt, weil die Russen, die Chinesen, die Inder etc. sagen, wozu brauche ich den Euro noch? Ich habe dieselbe Gefahr beim Euro wie beim Dollar, dann bleibe ich gleich beim Dollar. Und jetzt geht die EZB her und sagt, wir wollen jetzt den digitalen Euro, um unsere Abhängigkeit von Amerika zu reduzieren. Ich sage nur, das permanent zu betonen, ist eigentlich die Garantie dafür, dass das Projekt scheitern wird. Weil die Amerikaner werden sicher nicht sagen, ah, durch Europäer haben wir eine neue Idee. Diesmal lassen wir sie. Das wird nicht klappen.
Ja, ist eine mögliche Prophezeiung. Ich bin eigentlich ein Fan des Eurosystems, ja, von diesem Projekt. Ich bin froh, dass es funktioniert hat damals. Aber wie gesagt, diese Einschätzung von dir teile ich nicht ganz so, dass der Euro keine Bedeutung hat. Es hat immer noch einen gewissen inneren Wert und der Binnenmarkt ist massiv. Ja, und daneben gibt es natürlich auch noch Pfund, Dollar und andere. Und ja, meines Erachtens brauchen wir derzeit den digitalen Euro nicht. Ich war immer ein Befürworter zu schauen, rechts und links zu schauen und auch technologieneutral zu sein und zu sagen, okay, wie können wir einen möglichst attraktiven Rahmen schaffen, dass auch Innovation gefördert wird. Mit diesem jetzigen Projekt, ja, mit diesen Rahmenbedingungen, mit einer 3.000-Euro-Limitierung, das ist Kindergarten. Ja, so wird es nicht funktionieren. Was ich sehe, ist diese, wie gesagt, machtpolitische Demonstration, ja, wir sind auch noch wer, die Eurozone ist nicht irgendwer. Wir haben eine große Macht, auch geopolitisch, mit dem Euro und das eben in der Digitalisierung umgesetzt. Und das Dritte ist eigentlich auch ein bisschen interne Machtdemonstration. Wie, also da gebe ich dir recht, diese Bedenken, die Banken haben, sind nicht ganz unbedeutend. Ja, wie gehe ich intern mit den Banken um? Ja? Wie geht das jetzige System Chiralgeld versus Zentralbankgeld jetzt schon mit dem Bargeld? Und später, wie funktioniert später eventuell mit einem digitalen Euro? Man könnte hier ein bisschen sozusagen auch auf die Daumenschrauben anziehen gegenüber Finanzdienstleistern, Zahlungsdienstleistern, dass die sozusagen mehr ermöglichen, Onlinehandel mit digitalen Währungen zuzulassen. Weil was wir derzeit ja auch sehen, ist, dass im Onlinehandel starke Margen, große Disagio-Sätze da sind, wo der Onlinehandel nicht wirklich oder kleinere Händler nicht wirklich incentiviert sind, digital Zahlungen zuzulassen. Und vielleicht ist das auch ein Mechanismus, um sozusagen hier etwas die Schrauben anzuziehen und zu sagen, liebe Zahlungsdienstleister, wenn ihr das nicht zulässt oder liebe Visas dieser Welt, wenn sie zu große Disagio-Sätze einzieht, dann machen wir das andere System, dann legen wir den Schalter um eben und dann machen wir eine Zentralbankenwährung. Und dort wird es keine Zinsen geben und wahrscheinlich sehr, sehr niedrige Kosten.
Ja, die Frage ist auch, wer die Kosten trägt. Weil das ist auch noch nicht geklärt, oder?
Es gibt Kosten. Im Pressrelease der EZB steht drinnen, das System soll sich selbst tragen.
Ja, aber das heißt, dass wir entweder wir oder die Händler zahlen müssen, nicht die EZB und nicht...
Genauer definiert wurde das nicht. Ja.
Das ist gut, das schreibe ich in meiner Stelle davor, da schreibst du in die Schularbeit, wie löst du das, das System soll sich selbst tragen. Genau. Also bitte versteh mich nicht falsch, ich bin so kritisch gegenüber der EZB, weil ich auch ein Fan des Euro bin. Ich finde das total faszinierend, aus einer Perspektive von Fiat Money, ja, dass du eine Zentralbank hast, die unabhängig von nationalen Regierungen ist, dass du eine Währung hast, die mit 12.000 Tonnen Gold stabilisiert wird, nicht gedeckt ist, aber gleichzeitig auf der Bilanz hat und das viermal im Jahr neu bewertet. Der Euro ist in der Fiat-Welt wirklich ein Wunderwerk. Das Problem ist nur, dass all diese tollen Dinge in der Praxis Stück für Stück kaputt gemacht werden. Angefangen mit der Preisstabilität, mit der Staatsfinanzierung und jetzt eben auch mit der Neutralität und der Alternative zum Dollar. Und das kritisiere ich. Meine Kritik kommt nicht aus einer Ablehnung, sondern aus einer Enttäuschung. Ja?
Da muss ich ansetzen, diese Enttäuschung wird es auch mit dem digitalen Euro geben. Diese Enttäuschung wird genauso kommen. Das ist jetzt nicht viel anderes, plus der digitale Euro ermöglicht nicht wahnsinnig viel, zumindest für den einzelnen Bürger. Mhm. Ermöglicht er nicht die großen Sprünge. Mit einer Wallet, die 3.000 bis 4.000 Euro drauf haben wird, inflationsabgesichert oder nicht, egal,
ja, sicher
das
nicht.
Das bringt nicht die großen Sprünge. Wie gesagt, meine Kritik für eine Innovation nicht besonders hilfreich. Ja, also dieses große Interesse, dieses große Ziel kann man sich zwar auf die Fahnen heften, in der Realität schaut es anders aus.
Machen es die Amerikaner besser?
Macht es der EU-An besser? Auch nicht.
Nein, aber die Amerikaner, also
du der EU-An hat den anderen Wertehintergrund eines staatlich-zentralistisch geführten Staates. Ja. Und ich glaube, da wollen wir ja gar nicht hin. Ja, wir haben eine andere Wertegesellschaft in Europa.
Aber du hast,
die wollen wir auch nicht in Frage stellen.
Aber du hast am Anfang schon gesagt, dass der digitale Euro uns auch in die Richtung dieser Zentralisierung drücken könnte.
Natürlich, ja.
Und das wollen, und dann haben wir noch einen interessanten Faktor, nämlich Fiscal Dominance. Also wir stellen die Geldpolitik immer singulär dar, aber es ist nicht nur die Geldpolitik. Wir haben einerseits die Geldpolitik und andererseits, was machen die Staaten? Und derzeit haben wir eben die Situation, ganz banal gesagt, ja, wir haben hohe Inflation, die EZB würde gerne auf die Bremse drücken, versucht die Zinsen zu erhöhen, ne, und die Politiker gehen her und sagen, na, das verteilen Geld, ne, und Kreditgarantien und versuchen sich ihre Stimmen zu erkaufen innerhalb dieser Inflation. Das heißt, sie heizen die Inflation eigentlich noch an. Mhm. Und deswegen stelle ich mir auch die Frage, ob die Politiker smart genug sind, eigentlich zu wissen, dass es beim digitalen Euro auch darum geht, wie du richtig sagst, auch mehr Macht und Kontrolle nicht nur gegenüber den Banken, sondern auch den Staaten zurück zur EZB zu holen. Ich glaube nämlich, dass das eher ein Versuch ist, etwas zurückzuholen, das verloren gegangen ist und gar nicht so sehr darum geht, Macht auszubauen.
Ja, das ist jetzt unsere Interpretation und wir wissen es nicht oder wir sehen es dann über die nächsten 4-5 Jahre, wenn das Projekt nicht ohne dies in die Schubladen verfrachtet wird. Aber ich gebe dir recht, ja, es ist in jeder Hinsicht eine Machtdemonstration. Es ist ein machtpolitisches, ein geldpolitisches Instrument, um diese Macht einer staatlichen Währung zu unterstreichen. Ja. Also einerseits gegenüber außen, ja, gegenüber China, USA, aber auch im Innenbereich. Ja. Und in Europa kommt eben die besondere Konstellation dazu. Wir haben einen supranationalen Staat, wenn man so möchte, supranationale Entitäten wie die EZB, die noch von den Mitgliedstaaten eben beschickt wird. Und dort haben wir einen Euro, der ein grandioses Projekt ist, gut, dass es stattgefunden hat und weiterhin funktioniert. Und jetzt auf der Digitalisierungsebene nochmals einen Push erfährt. Ja. Meines Erachtens ist es ein Projekt, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Einerseits aus den grundrechtlichen Überlegungen, grundrechtlichen Garantien, und da gehört natürlich auch der Datenschutz dazu. Wenn ich ein Bürger bin, möchte ich natürlich wissen, was da abgeht, was über meine Transaktionen, über mein Leben ersichtlich ist. Und das andere ist, wird in diesem System noch dieses europäische Wertesystem wiedergespiegelt, ja oder nein?
Es ist halt schon sehr traurig, dass, ich meine, in Amerika setzt sich Neil Kashkari, der Fed-Chef von Minnesota, hin und sagt, wozu brauchen wir einen digitalen Dollar? Er versteht, wozu die Chinesen das wollen. Er sagt, die Chinesen wollen ihre Bevölkerung kontrollieren und sie wollen ihre Bevölkerung über Steuern abzocken. Das sagt er so. Aber er versteht nicht, warum die Amerikaner das wollen würden. Uns fehlt diese Debatte. Und was wir leider auch haben, ist eine total klare Öffnung des amerikanischen Systems für Bitcoin, während wir aus der EZB von Leuten, die am digitalen Euro arbeiten, nur Widerstand und teilweise wirklich Dummheit, also dumme Kommentare hören, die nichts mit der Realität zu tun haben, was mich wirklich, wirklich als Europäer traurig macht. Ich glaube nicht, dass also Europa, die Gefahr ist, dass Europa sich ins Knie schießt. Du sagst Innovation, die Gefahr ist, dass Europa sich ins Knie schießt und die ganze Innovation wieder in Amerika stattfindet, genauso wie beim Internet. Ja, und dass da die EZB mitschuld ist daran, wenn sie da diese Apparatschiks arbeiten lässt, die offenbar keine Ahnung haben, von was. Und wie du sagst, also du kannst ja nicht Innovation über ein staatliches, digitales Währungsprodukt anfeuern. Das ist ja unmöglich.
Also Innovation muss einfach privatrechtlich getragen sein. Ich kann als Gesetzgeber, ich kann als EZB einen schönen, attraktiven Rahmen schaffen, wo dann Innovation stattfindet. Ich kann es nicht erzwingen. Mhm. Ja, Innovation kommt oder kommt nicht, aber dort wird es kommen, wo der Rahmen ein attraktiver ist. Und also ob jetzt der digitale Euro wirklich die Innovation bringen soll, das bezweifle ich. Aber das andere, möchte ich nochmal einhaken, was du gesagt hast, in den USA ist diese Diskussion vorhanden, in Europa ist die Diskussion, denke ich, nicht da. Was ich sehe ist, wie du sagst, auch aus der Diskussion jetzt mit uns beiden heraus, ich glaube wirklich, dass sich die EZB über den digitalen Euro mehr Macht zurückholt. Mhm. Ja? Ja. Mehr Macht von den Mitgliedstaaten.
Ja. Ja? Aber die Mitgliedstaaten müssen da zustimmen.
Sie müssen noch zustimmen. So. Und mehr Macht, eine Zentralbank holt sich dann noch mehr Macht von den jeweiligen privatrechtlich aufgestellten Bankensystemen. Ne? Also von den Banken kommt dann möglicherweise mehr Macht zurück wieder an die EZB. Ja, meines Erachtens müssen alle noch zustimmen, aber da wird versucht, ein bisschen die Schrauben anzuziehen, dass sozusagen mehr digitale Zahlungen auch im Onlinehandel stattfinden. Also weg vom physischen Geld hin zum digitalen Geld, Giralgeld und Zentralbankgeld. Ja.
Was, Arthur, ich habe den Vorteil, ich muss nur labern und mich echauffieren. Du musst dich damit mit den ganzen Gesetzestexten und Vorschlägen und Deadlines und so weiter auseinandersetzen und bist da der richtige Experte dafür, auch was den Datenschutz betrifft und so weiter. Das heißt, was sind aus deiner juristischen Perspektive die nächsten Meilensteine, auf die wir jetzt achten sollten? Was kommt als nächstes auf uns zu?
Ja, also kurzer Rückblick, was war schon? Ja, wir haben die Diskussion auch in den 2020 hatte die EZB ja dieses Projekt ausgerufen. Ab 2021 haben wir gesehen, dass sozusagen eine Untersuchungsphase, haben wir heute schon ein paar Mal gehabt, eine zweijährige Untersuchungsphase gestartet hat, die sozusagen im Oktober 2023 geendet hat. Ab November 2023 startet die sogenannte Vorbereitungsphase, wo also wie auch immer diese Diktion ist. Also von der Untersuchungsphase kommen wir in die Vorbereitungsphase für einen möglichen digitalen Euro, das wiederum 2 Jahre dauert. Ja, in dieser Phase, das ist das große auch logistische Thema, hat auch die EZB prophezeit, hier wird jetzt sozusagen auch der Regelungsrahmen gemacht. Die EZB macht ihn nicht. Ja. Der Gesetzgebungsprozess und Gesetzwerdungsprozess der EU findet woanders statt, nämlich im Parlament, bei der Vorschlag der EU-Kommission. Parlament und die Mitgliedstaaten werden hier noch ein großes Wort mitzureden haben. Ja. Ja. Also da wird es jetzt noch das übliche Gemetzel geben, das übliche Thema. Wir haben einen Entwurf, wir haben einen Vorschlag der EU-Kommission in der Pipeline. Die Pipeline wird sicherlich auch die 2 Jahre benötigen. Ja. Und da wird es recht viel Lobbying geben, was wir auch gewohnt sind bei jedem großen Verordnungsvorschlag. Und das wird wahrscheinlich noch ein großes Stück Zeit in Anspruch nehmen.
Aber wer lobbyt da eigentlich für die Menschen? Also die Datenschutzbehörde oder die Banken sind auf ihrer Seite und die Politiker sind auf ihrer Seite, aber wer ist da auf der Seite der
das
einzelnen
Europäische
Bürger?
Parlament, wir haben etliche Interessensvereinigungen, die in Brüssel sitzen. Es gab Konsultationsprozesse, es gibt weiterhin Konsultationen. Das ist wie in jedem, wie bei jedem Gesetzwerdungsprozess der EU gibt es hier Lobbying. Ja.
Und wann oder wenn du sagst, okay, 2027, jetzt haben wir 2 Jahre
frühestens 2027.
Ja. Das heißt, wann wird das Ganze zu einem, ich meine, das müsste ja irgendwo zumindest demokratiepolitisch auch in den Nationalstaaten debattiert werden. Oder nicht? Wir müssen ja irgendwo irgendwann einmal, also ich meine, wir reden jetzt eh drüber, ja.
Meines Erachtens ist das ein ausreichendes Gesetzgebungsprozedere. Und das muss nicht nochmal, also wenn es eh umfangreich in Brüssel diskutiert und debattiert wird, muss es jetzt nicht nochmal in die Nationalstaaten kommen.
Aber zumindest in die Medien, meine ich. Es sollte zumindest eine Debatte, eine Aufklärung über das Thema digitaler Euro stattfinden.
Gibt's, ja. Und meines Erachtens, glaube ich, muss ohnehin jetzt führen und die nächsten 5 Jahre, um ein bisschen Aufklärung zu schaffen, gleichzeitig auch zu diskutieren, was bringt das, was kann das, Kosten-Nutzen-Rechnen und wie viel kostet es natürlich. Ja. Also das wird da immer ausgeklammert. Also ich habe auch noch nie irgendwo was gelesen zu den Kosten, was hier
oder, die oder EZB, zum Energieverbrauch.
Ja, da steht ein bisschen was drinnen, dass es sozusagen den Fußabdruck minimieren soll, aber es wirkt sehr nachträglich eingefügt, ja, diese Passage.
Ja, aha, interessant,
die, okay. Ja, witzigerweise auch von Bitcoin erkennen. Ja. Ja, genau. Also das ist sozusagen der Regelungsrahmen. Und dann haben wir natürlich noch die datenschutzrechtlichen Aspekte, die immer wieder einfließen. Dann haben wir den sozusagen Umsetzungsrahmen und auf dieser Basis wird dann ein Rat der EZB entscheiden, ob er dann wirklich den digitalen Euro einführt oder nicht.
Gut, jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr als Experten, die jetzt am Thema Krypto, Bitcoin und so weiter seit vielen Jahren dran seid, ja? Jetzt kommt Mika. Merkt ihr als Vertreter in der Europäischen Union, merkt ihr jetzt schon, dass da Bewegung reinkommt, dass da Firmen sagen, okay, das ist der Rechtsrahmen, mit dem können wir jetzt in den europäischen Markt eintreten. Ein Beispiel, ich glaube, Kraken hat jetzt eine holländische Börse gekauft, das heißt, die bereiten sich offenbar schon vor, in den europäischen Markt einzutreten, aber da muss es ja auch kleinere Player geben, die da schon langsam vielleicht sich auch Österreich als Standort aussuchen.
Also wir sehen die unterschiedlichsten Bewegungen und um ehrlich zu sein, kann ich es noch nicht ganz zuordnen. Ja. Also wir haben immer noch leider die Hemmschwelle eines Kryptowinters. Mhm. Das kommt dazu. Ja. Wir haben einen Markt, der sehr auch schaumgebremst ist. Das Wort strapazieren wir halt. Ja. Schaumgebremst, weil einfach die Euphorie und die Fantasie gerade nicht da ist.
Aber ja. Die kommt dann, wenn sie kommt, sehr schnell wieder.
Wenn sie kommt, ist sie flutscht da und dann kommen noch die Projekte. Und ich sehe durch meine Reisen auch ins Baltikum, ich sehe, dass die total abfahren auf die Mika und auch abfahren drauf, dass es diese sozusagen Vorbereitungsphase gibt und dass es sozusagen auch ein Fast-Track-Prozedere gibt für diejenigen, die vorher vor Inkrafttreten oder vor Umsetzung dieser Phase eben schon eine Registrierung hatten. Ja. Also die baltischen Staaten und natürlich traditionellerweise Malta und die kleineren Staaten wie Luxemburg, die sind schon in den Startlöchern. Ja. Aber viel mehr kann ich jetzt auch nicht prophezeien. Ich denke, auch Österreich ist sehr proaktiv da dran. Die FMA ist sehr gut aufgestellt, hat sich sehr viel Wissen angeeignet, ist natürlich nicht immer überall proaktiv dran, dass sie sozusagen den Österreich-Hub so propagiert, wie wir es gerne als Kanzlei oder der Anwaltskanzlei wollten. Ja, aber ich glaube, als Regulierungsbehörde ist sie sehr gut aufgestellt. Und das ist sozusagen meine Prophezeiung. Wie gesagt, ich glaube, dass einfach sehr, sehr viel im Markt gerade gehemmt ist durch den Kryptowinter. Und ja, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele aufs nächste Halving sozusagen spitzen und schauen. Und da wird es dann vermutlich wieder in die andere Richtung gehen.
Es geht dann, wie gesagt, sehr schnell. Während wir sitzen, ist ja das Tauwetter hat schon begonnen und der Bitcoin-Preis hat schon wieder angezogen. ETF in Amerika etc. Also Stories gibt es genug. Wo kann man dich finden? Wo findet man die Kanzlei, wenn man jetzt sagt, ich brauche juristische Beratung zu einem Krypto-Bitcoin-Projekt oder ich bin eine riesige Großbank und brauche Beratung zum digitalen Euro. Wo findet man dich?
Einfach eingeben Stadler Völkel Rechtsanwälte oder sv.law und ja, wir stehen gern zur Verfügung, sei es Blockchain-Projekte, sei es Kryptowährung, Bitcoin-Beratungen und eben neuerdings zu Mika-Beratung, da ist sehr, sehr viel im Umbruch. Ja. Meine Spezialgebiete sind auch eben Datenschutzthemen, Themen rund um E-Commerce, Online-Handel, Trademarks, IP, geistiges Eigentum. Und ich denke, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Stehen wir gern zur Verfügung.
Ausgezeichnet. Arthur, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über den digitalen Euro geredet haben, weil das Thema bleibt uns, wie wir heute festgestellt haben, erhalten. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.